den wir jetzt gerade gehört haben, könnte man ja in zwei Abschnitte teilen. Der erste Abschnitt geht von 13,10 bis 13,21 und ist letzte Teil eines Teiles in der Bibel, in dem es sich um einen Widerstand des Reiches Gottes, in dem es viel um Widerstand gegen Reiches Gottes gibt. Im Lukas-Evangelium sind wir in dem mittleren Teil, wo Jesus auf einer Reise nach Jerusalem ist, und wir sind in diesem Ende dieses ersten Teils davon. Und dann beginnt der nächste Teil eines Abschnittes, und da geht es dann ganz wenig um Widerstand. Aber da geht es dann ganz viel um die Frage, wer gehört zum Reich Gottes? Wer sind die, die die Jünger sind? Wie kann man da hineinkommen ins Reich Gottes? Wer gehört dazu und wer nicht? Das sind zwei ganz große Themen, und wir werden sehen, dass Jesus Nachfolgen auch viel Widerstand bedeutet. Aber dieser Widerstand kann Jesus nicht aufhalten, sein heiliges Reich zu gründen und mit denen, die da zu diesem Reich gehören, die vorzubereiten auf die Ewigkeit. Und ich möchte darum beten, dass Gott uns anspricht. Himmlischer Vater, wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, wie wunderbar er ist. Und wir bitten dich darum, dass wir, wenn wir diesen Bibelabschnitt betrachten, der über Jesus geht, dass wir etwas mehr von ihm erkennen. Und dass du uns ansprichst und dass wir durch ihn mehr von dir erkennen. Und dass das uns hilft in unserem Leben mit dir im Reich Gottes. Amen. Dieser erste Teil, den kann man in zwei Abschnitte teilen. Das erste ist dieses Heilung der verkrüppelten Frau. Und der zweite ist diese zwei Gleichnisse vom Reich Gottes, oder? Schauen wir uns zuerst diese Heilung am Sabbat an. Und die Geschichte berichtet uns, Jesus ist beim Lehren am Sabbat in der Synagoge. Jesus ist am Samstag in den Gottesdienst gegangen, den jüdischen Gottesdienst, und hat dort gelehrt. Und beim Lehren bemerkt eine Frau. Und die Frau wird beschrieben. 18 Jahre lang vom bösen Geistern mit Krankheit gebeugt, gekrümmt, sie kann sich unfähig, sich aufzurichten. Und ich glaube, das ist auch ein Bild dafür, oder? Wenn man sich nicht, der aufrechte Gang ist ein Bild für die Würde des Menschen, oder? Und wenn man sich nicht mehr aufrichten kann, dann ist man geknechtet. Und der böse Geist knechtet sie und macht sie sehr krank. Und Jesus zögert, obwohl er mitten in der Lehre ist, keinen Augenblick. Er ergreift die Initiative. Er ruft sie und befreit sie und heilt sie. Und nach 18 Jahren kann sie sich das erste Mal wieder aufrichten. Die Frau hatte nichts dazu getan, außer dass sie in die Synagoge gekommen ist. Ich habe mir ja überlegt, es steht nicht da, warum sie in die Synagoge gekommen ist. Jemand, der 18 Jahre lang gebeugt und geknechtet ist und noch in die Synagoge kommt, ich finde, das sagt etwas. Vielleicht hat sie daran gedacht, was beim Sabbatgebot in 5. Mose 5,15 steht. Gedenke daran, dass du Sklave, Knecht in Ägypten warst. Und dass der Herr dich mit starker Hand herausgeführt hat und geheilt hat. Vielleicht war das ihre Hoffnung, wir wissen es nicht. Aber das Erste, was sie tat, als sie geheilt war, was da steht, ist, sie hat Gott gepriesen. Sie hat Gott gelobt und gedankt. Steht nicht da, Jesus? Es war ja ganz klar, dass da Gott am Wirken war, oder? Und wenn wir darüber nachdenken, wozu der Sabbat da ist, dann ist es genau das. Weil der Sabbat ist nicht nur dazu da, dass wir nichts tun, nichts arbeiten, sondern bei allen Sabbatgeboten steht dabei, dass wir daran denken, wer unser Herr ist, dass er unser Retter ist, dass er unser Schöpfer ist, dass er uns aus Knechtschaft befreit und dass wir ihn dafür loben und preisen. Und Jesus hat genau das bewirkt. Er hat den Sabbat erfüllt in einem tiefsten Sinn, oder? Aber einer hat was dagegen. Und ausgerechnet der Synagogenvorsteher, also nicht gerade ein Unprominenter. Heilung am Sabbat ist nicht erlaubt, sagt er. Und das ist eine interessante Aussage, oder? Weil in der Bibel, ich habe es versucht zu finden, steht nichts drüber. Da stehen komische Dinge, die wir am Sabbat nicht tun dürfen, wie zum Beispiel kein Feuer anzünden, aber davon, dass man nicht heilen darf, steht nichts in der Bibel. Aber wo das steht, das ist in den Regeln, die die Rabbis gemacht haben, zusätzlich dazu, damit der Sabbat ja hundertprozentig eingehalten wird. Das haben sie nicht nur für den Sabbat gemacht, sondern für alle Gebote. Und es ist das, was der Synagogenvorsteher hier macht, ein wunderbares Beispiel, was gut gemeinte Regeln Schlechtes ausrichten können, oder? Gut gemeint waren die Regeln deshalb, weil die Rabbis haben die Intention gehabt, dass das Sabbatgebot gehalten wird. Und sie hatten Angst davor, dass man so aus Unachtsamkeit das nicht einhaltet und haben halt dann gesagt, sie haben selber so genannt, dass sie einen Zaun um die Regeln machen, damit wir gar nicht dorthin kommen können, die Regeln zu verletzen. Und das Resultat war, nicht, dass die Regeln nicht gebrochen wurden, sondern dass die Regeln ihren Blick auf das Eigentliche der Gebote verstellt haben. Und sie führen genau zum Gegenteil zum Zweck, vom Zweck, weil der Synagogenvorsteher, der konnte den Sabbat nicht mehr richtig feiern da an diesem Beispiel, oder? Und Jesus macht das so genial, wie er ist, klar, oder? Er bringt Ihnen ein Beispiel, wenn ihr einen Ochsen und einen Esel habt zu Hause, die im Stall angebunden sind und die wollen am Sonntag was trinken, dann geht sie hin und bindet sie los und führt sie zur Tränke. Und das soll erlaubt sein. Und eine Frau, die 18 Jahre lang geknechtet ist, soll man nicht befreien dürfen. Und jedem, ich denke sogar dem Synagogenvorsteher, wird klar, dass er recht hat. Und das letzte Vers steht da, dass das ganze Volk sich freute über die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. Ich wünsche mir, dass das jeden Sonntag bei uns passiert, jeden Tag bei uns passiert, dass wir uns freuen über die wunderbaren Dinge, die Gott wirkt. Und das ist der Zweck vom Sabbat. Und das war ein Nebenzweck von dem, dass Jesus diese Frau geheilt hat. Wir müssen uns fragen, ob wir auch Regeln haben, die den Blick auf das Wesentliche verstellen. Ich habe über Beispiele nachgedacht, hätte viele gefunden. Nimm nur eins, der Zehnte. Wie wir dieses Geldseminar gemacht haben, ist die Frage aufgedacht, wie viel muss ich jetzt genau geben? Was bedeutet der Zehnte? Ist es 10% vom Brutto oder ist es 10% vom Netto? Und wir wollten eine genaue Regel haben und wir finden keine in der Bibel. Und wir finden in der Bibel Regeln, dass es keine 10% sind, sondern vielleicht viel mehr. Und es ist einfach offen. Im Neuen Testament gibt es überhaupt keine Regel dazu. Und wenn ich bei mir darüber nachdenke, wenn so eine Regel drinnen stehen würde, dann hätte das bei mir folgenden Effekt. Ich würde einen Dauerauftrag einrichten, der ganz knapp über dem Minimum ist, damit ich ja nicht einen Fehler mache. Und dann wäre das Geben erledigt. Und ich könnte mit dem Rest machen, unbeschwert, was mir gefällt. Das ist genau das, was Gott nicht möchte, was wir mit unserer Habe tun. Gott liebt den freigebigen Geber, nicht den, der über 10% gibt. Und Gott möchte, dass wir jeden Augenblick mit unserer Gabe, mit dem, was wir haben, etwas tun, was ihn ehrt. Ja? Ich möchte nicht, dass wir ein Hackerl an ein Gebot machen, sondern möchte, dass wir das, was er uns gegeben hat, für ihn verwenden. Und eine Regel würde bei mir dazu führen, dass ich das Eigentliche versäume. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir in der Gemeinde so vorsichtig sind, mit Regeln zusätzlich zur Bibel zu machen. Weil es uns den Blick, weil es passieren kann, aufgrund unserer Psyche, dass es unseren Blick auf das Wesentliche verstellt. Okay. Schauen wir zu den nächsten beiden Gleichnissen. Nach diesem Ereignis in der Synagoge bringt Jesus zwei Gleichnisse. Und es ist, wie wir sehen werden, das sind die letzten beiden, es ist das Ende eines Teils im Lukas-Evangelium. Es ist sozusagen ein Ausblick, eine Zusammenfassung. Und es sind zwei Gleichnisse mit einer Botschaft. Zwei Gleichnisse für das Reich Gottes mit einer Botschaft. Das Senfkorn, ein ganz kleines Samenkorn, wird zu einem Baum, in dem die Vögel nisten können. Vögel sind vielleicht ein Bild für die Menschen aus anderen Ländern, vielleicht für was anderes, ich weiß es nicht. Aber das, was die Botschaft dieses Bildes ist, etwas ganz Unscheinbares, wird groß. Und es passiert ohne Spektakel. Es wächst einfach und wächst einfach und wächst einfach. Und Jesus sagt, das ist das, was mit dem Reich Gottes passiert. Und das Gleiche mit dem Sauerteig. Eine Handvoll Sauerteig tut man in einen halben Sack Mehl und alles wird durchsäuert. Und man kann für 100 Leute damit Brot machen. Aus etwas Kleinem wird was ganz, ganz Großes. Und das ist eine schöne Verheißung am Ende eines Abschnittes, wo es darum geht, dass Jesus nachfolgen Widerstand bedeutet. Es ist eine Verheißung, dass dieser Widerstand Jesu Reich nicht aufhalten wird können. Dass es wachsen wird gegen alle Vernunft. Aber nicht spektakulär. Nicht so, dass es alle mit großem Tamtam, wie das bei uns in der heutigen Zeit so üblich ist, sichtbar wird, sondern still und leise. Wir können jetzt auf 2000 Jahre zurückschauen. Damals waren ein paar Männer und Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. Und heute sind es hunderte Millionen. Und man ist sich sicher, dass die Nachfolger Jesu mehr Positives in dieser Welt bewirkt haben als jede andere Gruppe. Sie sind so wenig bewusst, oder? Es gibt ein Buch, das ist super. Gemeinde größer als man denkt. Weil sie unscheinbar wächst, nicht spektakulär, aber unaufhaltsam. Ganz sicher. Und ich finde das eine wunderbare Verheißung, die es uns hier gibt, am Ende dieses Abschnittes. Weil er und sein Reich durch nichts aufzuhalten sind. Und dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, ab Vers 22. Und dieser Abschnitt, der Lukas ist ja ein Literat besonderer Art. Was der Lukas gern macht, ist Folgendes. Er setzt so Textmarke hinein, so. Kennzeichen dafür, dass jetzt ein neuer Abschnitt kommt. Und im Vers 22 sehen wir das. Es ist in diesem Abschnitt des Lukas-Evangeliums immer, ich nenne das Reiseanmerkung. Es steht etwas darüber, dass Jesus seine Reise nach Jerusalem fortsetzt. Und wir finden sowas in 9,51 hier und sind 17,11 und das sind diese drei Abschnitte der Reise nach Jerusalem. Aber er tut nicht nur das, sondern immer bei so einem Textmarker kommt dann eine Frage, die an Jesus gestellt wird. Und diese Frage ist immer ein Hinweis auf das Thema in diesem nächsten Abschnitt. Und die Frage lesen wir auch hier. Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Und der nächste Abschnitt handelt von denen, die zum Reich Gottes gehören, oder? Wer gehört zum Reich Gottes? Wer wird gerettet? Und an und für sich ist das ja eine Ja-Nein-Frage, wie das so schön heißt. Die Antwort kann man mit einem Wort geben. Man kann sagen Ja oder man kann sagen Nein. Und die Frage wäre beantwortet, aber Jesus in seiner unnachahmlichen, genialen Art gibt natürlich nicht eine direkte Antwort. Er sagt natürlich nicht Ja oder Nein, weil das wäre sehr wenig hilfreich. Und er gibt eine Antwort, die auf den ersten Augenblick schwierig in Zusammenhang zu setzen ist mit der Frage. Oder? Er sagt, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten, denn das sage ich euch, viele werden es versuchen einzutreten und es wird nicht gelingen. Wir sehen, es handelt von dem Thema, aber so ganz verständlich ist diese Antwort nicht, oder? Wir müssen darüber nachdenken. Was ist diese enge Tür? Ich persönlich denke, der Lukas denkt an die Aussage, die Jesus gesagt hat und die Johannes da niedergeschrieben hat im Johannes 10,9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Und was er damit sagen möchte, es hängt an eurer Beziehung zu mir, ob ihr zum Reich Gottes gehört oder nicht. Petrus sagt es ein bisschen anders in einer seiner ersten Predigten, oder? Apostelgeschichte 4, 12. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name genannt, durch den wir gerettet werden können. Und er redet von Jesus. Alle, die versuchen, ohne Jesus gerettet zu werden, zu Gott zu gehören, in den Himmel zu kommen, Bürger des Reiches Gottes zu sein, werden scheitern. Das ist das, was Jesus meint. Es werden viele versuchen und es wird nicht gelingen. Und das macht die Tür eng, oder? Und das ist etwas, was wir in unserer Zeit ganz schwer annehmen können, oder? Widerspricht total dem, was politisch korrekt ist. Wir müssen ja alle Wege respektieren, können doch nicht sowas glauben und Jesus ist da total eng. Das ist schwierig für uns zu glauben. Und Jesus verstärkt das noch, oder? Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Er sagt, es ist dringend, da einzutreten, weil es gibt ein zu spät. Jesus macht einmal die Tür zu. Es ist nicht nur eine enge Tür, sondern es wird auch einmal eine geschlossene Tür sein. Wir wissen nicht genau, was das ist, wenn er das zumacht. Das sagt er uns nicht. Und dann stehen welche draußen, die wollen herein. Und sie sagen, wir haben doch mit dir gegessen. Und wir haben dir beim Lehren zugehört. Und Jesu Antwort ist niederschmetternd, oder? Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Und das heißt nichts anderes, als dass seine Lehre hören und so ein bisschen Gemeinschaft mit ihm haben nicht reicht. Einmal was von Jesus gehört zu haben, einmal ein bisschen mit ihm Gemeinschaft gehabt zu haben und seine Lehre gehört zu haben, das bringt uns nicht ins Reich Gottes. Ohne Hingabe, ohne Glaube, ohne Gehorsam, ohne Nachfolge, ohne unser Herz ihm zu geben. Ist die enge Pforte für uns nicht offen. Und das ist eine eindringliche Warnung, oder? Eine schlimme Warnung. Und Jesus gibt noch eins drauf, oder? Und er sagt, dass die draußen sind, bleibt euch nichts. Für die draußen sind, bleibt nichts anderes als lautes Jammern, angstvolles Zittern und Beben. Wenn ihr die sehen, werdet ihr drinnen mit Abraham, Jakob und Isaac und den Propheten und denen, die vom Osten und vom Westen und von der ganzen Welt kommen, feiern und dazugehören. Ich denke, das ist eine ganz klare Aufforderung an uns Menschen und an die Menschen damals, darüber nachzudenken, wie stehen wir zu Jesus? Ist er dein Herr, dein Erlöser, an den du glaubst, von dem du, auf den du vertraust, dass er deine Schuld weggenommen hat, dem du gehorchst, weil Glaube, ohne dass man tut, was man dem man glaubt, sagt, ist kein richtiger Glaube. Und den du liebst, weil Jesus will nicht nur unseren Gehorsam, Jesus will unser Herz. Das größte Gebot ist, dass wir Gott mit unserer ganzen Kraft lieben. Er will alles. Er will nicht ein Stück der Torte, sondern die ganze Torte, so hat es Andrew immer erklärt. Und es gibt Jesus sagt hier am Anfang dieses Abschnittes, es gibt keinen anderen Weg hinein in das Reich Gottes als ihn. Und ihm nachfolgen mit Haut und Haaren. Und dann kommen wir noch zu dem letzten Teil, den ich noch vorlesen müsse, weil er zuerst vergessen worden ist, oder nicht vergessen, sondern aus einem Missverständnis nicht vorgelesen worden ist. 31 bis 35. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten, auf, geh fort von hier, Herodes, trachte dir nach dem Leben. Und Jesus erwiderte, geh und sag diesem Fuchs, heute und morgen treibe ich Dämonen aus und heile Kranke und am dritten Tag wird mein Leben vollendet. Ja, ich muss heute und morgen und auch noch am darauffolgenden Tag meinen Weg gehen, denn es ist undenkbar, dass ein Prophet an einem anderen Ort umkommt als in Jerusalem. Und Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn die Zeit kommt, in der ihr rufen werdet. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Da steht da zuerst Herodes, der ihm danach trachtet. Und für Herodes war Jesus ein Unruhestifter, einer, der für Unruhe in seinem Reich sorgt. Und er wollte, dass er weg ist. Und die Pharisäer haben gesagt, entweder du verschwindest oder du wirst getötet. Und Jesus sagt, von dem lasse ich mich nicht aufhalten. Ich lasse mich nicht einmal vom Obersten in diesem Reich aufhalten auf meinem Weg nach Jerusalem. Das ist meine Mission. Ich muss nach Jerusalem. Und auf dem Weg dorthin habe ich noch einiges zu erledigen. Und es geht nicht, dass ich nicht nach Jerusalem gehe, weil als der Messias muss ich dort sterben und nicht irgendwo. Und nachdem er das gesagt hat, zeigt er uns ein bisschen sein Herz. Er jammert: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt. Jerusalem war ja die Stadt auf der Erde, die auserwählt war, dass Gott dort leben wollte. Dort war der Wohnort Gottes unter den Menschen. Es war in dem Sinn die besonderste Stadt der Welt. Und trotzdem war sie die Stadt, wo die meisten Propheten und Boten Gottes umgebracht wurden, abgelehnt wurden. Und das tut Gott weh. Und Jesus sagt: Ich habe dich oft sammeln wollen, du Volk Israel. Und dann dieser Satz: Aber ihr habt nicht gewollt. Bald wird das Haus, wie steht da, verlassen sein. Man glaubt, dass das eine Vorhersage dessen ist, dass der Tempel zerstört werden wird, und es geht um das Haus Gottes und die Israel in die, und die, und das Volk Israel in die ganze Welt zerstreut werden wird. Ablehnung von Jesu hat schreckliche Folgen gehabt für Jesu, für die Israeliten, wie es für uns heute auch hat. Und es gibt vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer im letzten Vers: Gesegnet, also dass wir ihn erst wiedersehen werden, wenn er wiederkommt. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Ich weiß nicht, ob das ein Hoffnungsschimmer für Israel ist, aber vielleicht ist es das. Was machen wir jetzt mit diesem Text? Mit dem gesamten Text, den wir heute angeschaut haben. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns vornehmen, dass wir uns durch nichts von Jesus wegbringen lassen. Durch keinen Anstoß, den er in manchen seinen Lehren gibt. Auch nicht dadurch, dass er manchmal nicht so agiert, wie wir uns das wünschen würden. Auch nicht dadurch, dass seine Jünger manchmal schrecklich sind. Er ist der Schlüssel zum Reich Gottes. Er ist die enge Pforte. Er ist der Hausherr. Er ist der Herr des Sabbats. Er ist der König der Könige, der König des Reiches Gottes. Es gibt keine andere Möglichkeit außer Jesus. Obwohl er manchmal auch der Stein des Anstoßes ist. Obwohl er manchmal auch nicht so agiert, wie wir das gerne hätten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Jesus rutscht manchmal aus meinem Fokus. Vielleicht durch Regeln, vielleicht durch das Leben, vielleicht durch Sorgen, Nöte oder sonst irgendwas. Aber lasst nicht zu, dass euch das von Jesus wegbringt. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft dieser ganzen Stelle. Es wäre fatal. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Mein Vorschlag nun ist, dass ihr euch eine Minute Zeit nehmt, darüber nachzudenken, wie eure Stellung zu Jesus ist. Und ich werde dann beten. Himmlischer Vater, danke für Jesus. Danke, dass Jesus uns liebt, uns aus Knechtschaft befreien möchte, dass sein Reich wachsen wird, unaufhaltsam. Danke für Jesus, dass er diesen Weg nach Jerusalem gegangen ist ans Kreuz, damit unsere Schuld nicht da ist, nicht mehr da ist, damit unsere Schuld getilgt wird. Und Herr, bitte hilf uns, uns an Jesus zu hängen und ihm nachzufolgen und ihm zu glauben und ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen und ihn zu lieben. Amen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine zu große Forderung an das Musikteam ist. Ich glaube, das Lied, was wir zuerst gesungen haben, Jesus, höchster Name, noch einmal zu singen, wird super passen.